Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ja, schönen guten Tag da draußen. Hier ist Hartwig Fenz und Sie hören den Kompressor-Podcast. Wir gehen jetzt zurück in die frühen 80er Jahre. Da trieben He-Man und die Masters of the Universe ihr Unwesen. In Kinderzimmern, als Mattel-Plastikpuppen und als Serie im Fernsehen. Und die damalige Zeichentrickserie hat jetzt der Verlag Koch Media wieder herausgebracht. Und noch viel wichtiger, Netflix hat eine neue Serie rund um He-Man und seine Masters zusammengebastelt. Der Planet Eternia und der böse Skeletor, eine Welt, die mich selber nie erreicht hat, weswegen ich das Wort auch unserem Kollegen Max Oppel überlasse, der mit dem Bodybuilder und Kunstgeschichtsprofessor Jörg Scheller über He-Man und die Masters of the Universe gesprochen hat.
Ja, Herr Scheller, Sie sind ja eben selbst in den 80ern groß geworden. Was hat Ihnen He-Man persönlich bedeutet?
Ja, ich bin in der süddeutschen Provinz in einer christlich-ländlich geprägten Kleinstadt groß geworden. Und da war der, ich sag mal, Einbruch dieser amerikanischen Kulturindustrie natürlich ein Faszinosum. Also das gehörte nicht zu unserem Alltag, das war nicht das, was die Eltern sehen wollten bei uns. Man hat uns eben mit, ich weiß nicht was, Pippi Langstrumpf, Michel von Lönneberger traktiert. Und insofern war He-Man, waren die Masters of the Universe erstmal ein faszinierendes Paralleluniversum.
Also mein Gefühl ist ja, dass He-Man damals schon auch bei den Kindern auf geteilte Begeisterung traf. Also manche, besonders so die Kleinen, die sich selber nicht so heldenhaft im Alltag gesehen haben, die waren da ganz groß und andere waren ja so höflich desinteressiert. Wie ging Ihnen das?
Ja, es war eine schon damals eigentlich gebrochene Faszination. Man hatte immer noch ein bisschen so das Gefühl, es ist was Verbotenes und Verdorbenes. Und innerhalb dieses Universums an eben Muskelprotzen und magischen Figuren gab es dann durchaus auch so Außenseiterfiguren. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich mich vor allem mit Mossman identifiziert habe. Das war also eine Randfigur, ein Outsider, so eine grüne Figur mit billigem Moos-Imitat beklebt. Da wollte man wohl auf den Öko-Trend aufspringen. Und mit dem habe ich dann im Garten gespielt. Also man konnte sich auch innerhalb des Masters of the Universe Universums quasi seine Rand- und Nischenfiguren suchen.
Also klar, Faszination, ne? Vor allem für Kinder. Aber reicht das, um eben wirklich so ein ganzes Genre zu begründen oder zu bedienen? Oder was meinen Sie, was Netflix jetzt bewogen hat, da eben eine neue Animationsserie zu rauszubringen?
Na, dem liegen ja normalerweise Marktforschungsstudien zugrunde. Und eben die Kids von damals kommen jetzt in die Midlife-Crisis. Man erinnert sich an früher. Man entwickelt vielleicht nach der ersten oder zweiten Scheidung eine gewisse Nostalgie für diese Kindertage und die entsprechenden Spielfiguren und möchte da irgendwie nochmal zurück. Und gleichzeitig interessiert man sich vielleicht für einen Update mit veränderter Technik, was jetzt bei Netflix der Fall sein wird. Also ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Marktforschung davon ausgeht, somit um die 40 kommt eine nostalgische Phase und die Leute sind wieder empfänglich dafür.
Und ist es bei Ihnen auch so? Denn wenn ich jetzt Ihre Biografie zumindest anreiße, also Sie sind Bodybuilder, hat das irgendeinen Einfluss auf Sie gehabt und hängen Sie da auch heute noch dran?
Eigentlich nicht so sehr. Also das Bodybuilding kam bei mir erst später. Da war eigentlich die He-Man-Phase längst abgeschlossen. Vielleicht hat das irgendwo im Unbewussten Spuren hinterlassen. Ich sehne mich jetzt auch nicht wahnsinnig nach den Masters of the Universe zurück zur Zeit, aber das mag daran liegen, dass ich mit diesen Themen ja in der Forschung eigentlich ständig verbunden bin und insofern mich da keine große Nostalgie überkommt. Ich sehe aber zum Beispiel mit Blick auf den grassierenden Pippi Langstrumpf-Boom, ja, die wurde ja in letzter Zeit wieder groß gefeiert, doch wieder eine gewisse Aktualität für die Masters of the Universe. Pippi Langstrumpf war ja so die bildungsbürgerliche Superheldin der 80er Jahre. Also die hat ja auch Superkräfte, magische Kräfte. Und ich finde die jetzt im Rückblick eigentlich wahnsinnig spießig und bieder. Also das war dieses skandinavische Idyll, das da beschworen wurde. Und dem so ein bisschen Trash entgegenzusetzen, finde ich zurzeit gar nicht so übel.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, dass man in dieser Pippi Langstrumpf-Zeit irgendwie mal ausbrechen wollte. Mir ging das nicht ganz so. Ich hatte irgendwie andere Helden und zur gleichen Zeit gab es ja auch eine Menge anderes aus dem Genre. Also Genre, was irgendwo meandert zwischen Fantasy, Science Fiction, Horror, Superhelden. Also Batman, Superman sowieso natürlich, aber es gab auch Star Wars. Also was war denn für Sie die Stärke oder ist bis heute vielleicht die Stärke von He-Man und seinen Getreuen?
Also He-Man und seine Getreuen zeichnet eigentlich aus, dass es ein grandioses Mash-up ist. Es ist nicht originell, es ist nicht innovativ, was dieses Franchise geleistet hat. Das ist ein großer Mythen-Sampler, ein großer Referenzen-Sampler. Da wird alles reingeklatscht und für ein Massenpublikum aufbereitet. Also das ist nicht wahnsinnig originell, was da passiert. Und das ist Stärke und Schwäche zugleich. Es ist ein klassisches Format für Zielgruppenmaximierung. Und das hat Masters of the Universe eigentlich famos geleistet.
Ja, das waren Jörg Scheller und Max Oppel im Gespräch über He-Man und seine starken Männer. Wenn Sie mehr vom Kompressor-Podcast hören möchten, tun Sie das auf Spotify, in der DLF-Mediathek und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und Sie können in diesem unserem Podcast-Feed auch noch einen anderen Beitrag heute hören, nämlich über einen Preis, den die Organisation Pink Stinks verleiht. Und darüber dann einen Beitrag von meiner Kollegin Jule Eickmann, hier auch im Kompressor-Podcast-Feed.